Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, wir wollen heute starten mit einem kleinen Auszug aus einem Film, Noah. Es geht nämlich heute in unserem Predigttext um diese Geschichte, um das Ende der Geschichte. Und wir schauen kurz hinein in diesen Film, eine Szene, die die Situation beschreibt, als gerade die Arche verschlossen wurde, die Sintflut, der Regen begann und die Familie im Schiff sitzt oder in diesem Kasten sitzt und die Schreie der ertrinkenden Menschen draußen hört. Die Geschichte, die Noah ihnen erzählt, wollen wir uns ganz kurz ansehen.
Bald ist alles fort, was wir kannten. Alles, was von der Schöpfung bleibt, ist innerhalb dieser Wände. Draußen herrschen wieder die Fluten des Chaos. Ihr seid wütend und verurteilt mich. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Die erste Geschichte, die mir mein Vater erzählte und die erste, die ich jedem von euch erzählt habe. Schöpfers berührte zart das Antlitz der Leere. Er flüsterte, es werde Licht. Und es ward Licht. Und es war gut. Der erste Tag. Und das formlose Licht begann, Stoff und Gestalt anzunehmen. Der zweite Tag. Und unsere Welt war geboren. Unser schönes, zerbrechliches Zuhause. Ein großes, wärmendes Licht nährte die Tage. Und ein kleineres Licht herrschte über die Nächte. Und es ward Abend und morgen ein nächster Tag. Und die Fluten der Welt sammelten sich und in ihrer Mitte erhob sich trockenes Land. Noch ein Tag verging und der Boden ließ Pflanzen sprießen. Eine dichte grüne Decke breitete sich über die Schöpfung. Auch in den Wassern wimmelte das Leben. Große Geschöpfe der Tiefe, die nicht mehr sind. Eine riesige Vielzahl an Fischen, von denen manche immer noch in den Meeren leben mögen. Und bald flirrte der Himmel von Vögeln. Und es ward Abend und es ward Morgen, der fünfte Tag. Da war die ganze Welt voll von lebendigen Wesen. Von allem, was da keucht, allem, was da fleucht und allen Tieren auf dem Lande. Und es war gut. Es war alles gut. Es gab Licht und Luft und Wasser und Erde, rein und unverdorben. Es gab Pflanzen und Fische, Vögel und Tiere, jedes nach seiner Art. Alles Teil des Ganzen, alles an seinem Platz, alles im Gleichgewicht. Das Paradies, das Juwel in des Schöpfers Hand. Dann machte der Schöpfer den Mann und an seiner Seite die Frau, unser aller Vater und Mutter. Er ließ ihnen die Wahl. Folgt der Verlockung der Dunkelheit, oder haltet fest am Segen des Lichts. Sie aßen von der verbotenen Frucht. Und ihre Unschuld war dahin. Und so lebt in den 10 Generationen seit Adam die Sünde in uns. Bruder gegen Bruder. Volk gegen Volk. Der Mensch gegen die Schöpfung. Wir haben uns gegenseitig ermordet. Wir haben die Welt zerbrochen. Wir waren das. Der Mensch hat das getan. Alles, was schön war, alles, was gut war, haben wir zerschmettert. Jetzt beginnt es von neuem. Luft, Wasser, Erde, Pflanze, Fisch, Vogel, Landtier. Die Wiederkehr des Paradieses. Doch diesmal wird es keine Menschen geben. Würden wir den Garten wieder betreten, dann würden wir ihn nur noch einmal zerstören. Nein. Der Schöpfer hat uns gerichtet. Die Menschheit muss ein Ende haben.
Gleich am Anfang der Bibel ist neben den wunderbaren Dingen der Schöpfung und ihrer Krönung dem Menschen auch von den Verirrungen und Verwirrungen die Rede. Vertreibung aus dem Paradies, Brudermord des Kain, der Sturz der Engel und dann die Beschreibung des Kreislaufes, in dem die Menschen leben. Da heißt es, sie planen Böses und tun Böses. Der scheinbar folgerichtige Entschluss Gottes, weg mit der Menschheit. Er beauftragt Noah mit dem Bau der Arche und dieser Film, wenn Sie den in Gänze sehen, macht deutlich, dass das kein Kindergottesdienstthema ist. Die Schreie der ertrinkenden Menschen dringen bis in die Arche hinein und die Versuchung ist groß, etliche davon mit zu retten und aufzunehmen. Aber Noah erzählt genau in dieser kritischen Situation die eben gesehene Geschichte. Und sie endet mit den Worten, die Menschheit muss ein Ende haben. Wir Heutigen wissen es besser, aber für Noah musste es eine fast nicht auszuhaltende Spannung gewesen sein. Er sieht sich und seine Familie als eine Art Überlebenshelfer der Natur. Für die Menschen sieht er keine Perspektive. Aber Gottes Gedanken gehen weiter und sind größer, als Noah sie verstehen kann. Und so endet die Flut. Der Kasten setzt auf, Festland wird sichtbar und wir kommen zu unserem Predigttext. Da heißt es ganz oder fast am Ende im Kapitel 8, Verse 18 bis 22. Also verließ Noah mit seiner Familie und allen Tieren das Schiff. Dann baute er für den Herrn einen Altar und brachte von allen reinen Vögeln und den anderen reinen Tieren je eines als Brandopfer dar. Der Herr wurde durch das Opfer gnädig gestimmt und sagte sich, nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde vernichten. Obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind, nie wieder will ich alles Leben auslöschen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Um diesen Schluss der Geschichte zu verstehen, braucht es den Zusammenhang zum Anfang. Denn es sind zwei Komponenten, die Noah auszeichnen. Das eine ist Vertrauen und das andere Gehorsam. Später einmal wird es der Prophet Micha anders ausdrücken. Wir haben es heute schon mal gehört. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Auf der einen Seite die Menschheit mit ihrem Trachten nach Bösen von Jugend an und auf der anderen Seite der Gehorsam Noahs. Wir werden diesen Dualismus, dieses Schwarz-Weiß Gemahle die ganze Erzählung über nicht los. Das Erleben Noahs und auch unsere Sicht auf dieses Erleben bleiben in der Kontrastspannung. rundherum Vernichtung, in der Arche Bewahrung. Doch kaum ist die Familie bewahrt, schleicht sich noch in der Rettung die nächste Sorge hoch. Werden wir je wieder Land sehen? Der Rabe wird ausgeschickt und kommt wieder zurück. Und dann die Taube. Sie kehrt mit dem Ölzweig zurück. Und dieser Ölzweig zeugt von der Hoffnung zum Überleben. Picasso hat dieses Bild in einer wunderbar leichten Zeichnung einmal festgehalten. Interessant, dass dieses Symbol später im DDR-Kult die Friedenstaube begründet. Makaber aber wahr ist, dass sozusagen dieses Christentum verachtende Regime sich dieser biblischen Symbolik bediente. Die Taube mit dem Ölzweig, und sie wird noch einmal ausgesandt und kommt nicht mehr zurück. Für Noah ein Zeichen, sie hat genug Land gefunden. Der Kasten war aufgesetzt, das Wasser hatte sich zurückgezogen, die Arche kann geöffnet werden. Und jetzt stellen Sie sich bitte diesen Triumphzug vor. Ein scheinbar endloser Zug von Tieren quält sich durch die enge Tür und ergießt sich über das Land. Vögel, Gewürm, alles, was in der Arche war. Und am Schluss Noah mit stolz geschwellter Brust und seiner Familie. Und was tut er? Er baut einen Altar. Er baut einen Altar aus dem Bedürfnis heraus, etwas tun zu müssen, aus Dankbarkeit. Verständlich. Denn erfahrene Rettung bedingt oft den ausdrücklichen Dank. Allerdings, wenn wir in unsere heutige Zeit denken, haben sich die Formen geändert. Das Grundanliegen allerdings bleibt bis heute. Aber es gibt eine gewisse Unsicherheit, wohin man den Dank richten soll und in welcher Form. Da wird der Krankenschwester eine Mangeriepackung überreicht oder ein Kind malt dem Arzt ein Bild. Da überweist einer eine Spende oder ein anderer ändert gar ihr Testament. Manche bauen auch Altäre. Also sprich, sie investieren in etwas Kirchliches, in ein Gebäude vielleicht oder, wie es in unserer Gemeinde mal geschehen ist, eine unserer Abendmahlspatenen, die Sie heute sehen werden, ist als Dank für eine glückliche Hochzeit von einem Paar gestiftet worden. Dankbarkeit braucht ein Wohin. Ich finde es schön, dass wir als Christen einen Ort und auch einen Gegenüber haben, wo wir unseren Dank hinrichten können. Und ich sehe hier einen wichtigen Bezug auch zu unserem Gottesdienst. Wir haben hier einen Ort zum Danken und zum Opfern. Ja, Opfern. Ja, wir schlachten keine Tiere mehr, das ist richtig. Aber das Opfer hat im Gottesdienst seinen Platz. Und wir haben uns gerade neulich im Gemeindekirchenrat über unsere Kollektensammlung unterhalten. Manche kritisieren diese Art des Klingelbeutels, der durch die Reihen geht, als sozial kontrolliertes Abkassieren. Kann man so sehen, finde ich aber blöd. Die eigentliche Grundhaltung, wenn man etwas in diesen Kasten gibt, in diesen Opferstock gibt, in die Schale gibt, die Grundhaltung soll es sein, Opfer aus Dankbarkeit. Danke, dass es diese Gemeinde gibt. Danke, dass es diese Kirche gibt. Danke, dass das Dach dicht ist. Danke, dass Menschen die Liebe Gottes in Worte und Taten fassen und in die Welt tragen. Aber kommen wir wieder zurück zu unserem Text. Ich sprach vom Dualismus und der Spannung, die sich durch unseren Text zieht. Auch beim Opfern finden wir sie. Und auch in unserer Geschichte, die Noah erzählt, kam sie wieder. Das Opfer der Brüder Kain und Abel war ein Problem, weil sie sich über dieses Opfer definiert haben. Wie Gott ihr Opfer annimmt, hat ihren Wert ausgemacht. Und der eine glaubte eben, dass sein Opfer nicht angenommen wird und er dadurch vor Gott nichts wert ist. Aber es zieht sich auch noch weiter durch die Bibel. Da ist von Verirrungen beim Tempelkult die Rede. Elia ist einer, der mit seinen Söhnen da große Not hat. Es geht bis hin zu Jesus, der die große Tempelaustreibung macht und dort diesen Opferkult als etwas Verwerfliches hinstellt. Und bis in unsere Tage zieht sich das, auch die dunklen Seiten des Spendens und des Opferns, wenn wir von Spendenbetrügereien oder von Protzbauten hören, die das Opfer eigentlich ad absurdum führten. Liebe Gemeinde, der größte Antagonismus oder auch Widerstreit ist die Tatsache, dass es der Mensch nicht vermag, Gutes zu tun und trotzdem immer wieder die Geduld Gottes bewahrt wird. Es zieht sich durch die ganze Bibel, dass wir merken, wir lesen dort zum Beispiel vom Sündenfall und es folgt nicht die Vernichtung, sondern nur die Vertreibung. Wir lesen vom Brudermord und es folgt nicht die Blutrache, sondern dass keins Zeichen schützt. Wir lesen vom Bösen des Menschen und es folgt nicht die Vernichtung, sondern die Arche-Rettung. Wir finden diese Widersprüchlichkeiten bei Josef und seinen Brüdern. Wir finden sie auch bei der Kreuzigung und der Auferstehung. Der Mensch gedachte es böse, aber Gott meint es gut. Liebe Gemeinde, wir schämen uns für die Judenverfolgung auf deutschem Boden. Aber Gott hat es gut gemacht. Er hat diesem Volk ein Land geschenkt. Ich wage nicht, diese Sätze jetzt auf die aktuelle Christenverfolgung in Syrien oder im Libanon anzuwenden. Aber wir merken immer wieder, der Mensch meint es böse und Gott meint es gut. Ich weiß, dass Noah das Vertrauen und auch den Gehorsam über diesen verzweifelten Fragen nicht verloren hat. Das, was Noah erlebte, war ein Wechsel von der Fluchgeschichte zur Segensgeschichte. Und wir zehren heute noch von diesem starken Bild, von dem Bild des Regenbogens, das bis heute an diese Zusagen und den Bund erinnert. Das Wort Gottes nimmt diesen Dualismus auf. Tag und Nacht, Saat und Ernte. Und Gott begründet damit den Atem der Natur, der uns am Leben erhält und in dem wir auch vertrauen dürfen. Morgen und Abend, Arbeiten und Ruhe, Essen und Fasten, Geld verdienen und ausgeben, Wissen ansammeln und anwenden, Gesundheit und Krankheit erleben, Glaube und Zweifel. Der Atem Gottes lässt uns das Leben besser verstehen. Vertrauen und Gehorsam haben Noah überleben lassen und ihn durch die Bewahrung zu Dank und Opfer geführt. Und so gilt es bis heute. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen.